Es gibt doch nichts Besseres, wenn man, was weiß ich, bei 35 Grad draußen, das müssen wir uns dieses Jahr vorstellen, ich weiß, wenn wir reinkommen, irgendwas gemacht haben, verschwitzt sind und uns ein Glas Wasser eingießen können. Unseren Durst löschen können. So wie, gibt es dafür auch noch den Ton? Hört ihr den? Also ja, den Durst löschen mit Wasser oder sich an so einen Quellbach setzen, wo man vielleicht auch trinken kann oder wo man sich auch für seine Seele oder die Seele so baumeln lassen kann. Genau. Das ist so ein bisschen das, was ich euch heute mitgebracht habe. Danke, Anja, du kannst es wieder stoppen und die Präsentation einfach mal starten, das mit der ersten Folie. Ich habe zwei Bibeltexte heute mitgebracht. Das waren Losungstexte 2020, also schon vor 4 Jahren, aber die haben mich damals angesprochen und haben mich jetzt immer, irgendwie hatte ich die immer wieder im Kopf und habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Und das, was so bei dem Nachdenken dabei rauskam, habe ich euch jetzt einfach mitgebracht. Also, der erste Vers, also der aus dem Alten Testament, steht im Psalm 63, 2. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet meine Seele nach dir, schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Und der Text aus dem Neuen Testament, der steht im Johannes 7. An dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und mit dem Psalmtext konnte ich damals was anfangen. War ja irgendwie so klar, ja, also mich dürstet, dass meine Seele immer mal wieder dürstet. Das stellt zumindest ich immer fest. Und dass ich dann zu Gott gehen sollte und bei ihm trinken, war irgendwie auch klar. Dass ich zu Jesus kommen und trinken. Wer aber, wenn wir jetzt den Johannes 7 noch weiterlesen, dann kommt da eben auch noch, dass uns aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden, nämlich der Heilige Geist. Und da habe ich mir dann gedacht, naja gut, manchmal fließt da schon was, aber Ströme auch noch Mehrzahl. Also fließen aus euch Ströme in Mehrzahl, könnt ihr das jetzt wirklich von euch so sagen? Das hat mich so die ganze Zeit dann so beschäftigt. Ich will schon, also wenn Jesus sagt, aus uns sollen Ströme lebendigen Wassers rausfließen, dann hätte ich das schon gerne auch und dann möchte ich mich da auf den Weg machen. Genau, also habe eben immer mal wieder so drüber nachgedacht, gebetet. Zunächst mal habe ich mir gedacht, ja, ich muss über Wasser nachdenken. Also Wasser, wir Menschen brauchen Wasser, das ist klar. 3 Tage ohne, das ist so unsere Grenze. Uns dürstet nach Wasser. Und Wasser spielt auch in der Bibel einfach eine große Rolle. Kommt immer wieder vor. Und vor allen Dingen auch für Israel. Also das, was wir jetzt so in den letzten Jahren lernen, nämlich für Regen zu beten, neuerdings, dieses Jahr nicht, ich weiß, das ist für Israel seit 6000 Jahren klar, die beten immer wieder, weil nämlich Regen so selten ist dort. Es ist selbstverständlich und es ist zum Teil auch in den jüdischen Festbräuchen tatsächlich verankert, für Regen zu beten. Also Wasser ist für alle von uns kostbar, aber eben für Israel. Wir haben Abraham, Isaak, Jakob, die Gruben, Brunnen und sie stritten um die Brunnen. In der Wüstenwanderung war fehlendes Wasser immer wieder Grund für Motzerei. Und als Gott am Ende vom 3. Mose im Kapitel 6, 20 Israel Segen und Fluch vorlegt, ist Regen ein ganz klares Zeichen für Gottes Segen. Im Vers 4 heißt es nämlich dann, dann werde ich euch Regengüsse geben zu ihrer Zeit. Oder das Fehlen von Regen war so ganz klar, also das Zeichen von Ungehorsam oder der Hinweis auch auf Ungehorsam Israels. Denn ohne Regen wächst nichts. Gut, und wie kam man jetzt in Israel zu damaliger Zeit an Wasser? Wir drehen jetzt einfach den Wasserhahn auf und dann läuft's in der Regel. Es gab einmal, genau, da habe ich auch was im Internet gefunden, vielleicht, also dieses Linke ist irgendwo bei Jerusalem, vielleicht eine Zisterne oder ein Brunnen, ich weiß es nicht genau, ich konnte es nicht richtig rausfinden. Und das andere ist wahrscheinlich so ein Nachbau von so einem Brunnen von damals. Also es gab Zisternen. Man hat irgendwie ein großes Loch gegraben, das abgedichtet und hat Oberflächenwasser, also Regenwasser in der Regenzeit gesammelt für den Sommer dann. Und ihr könnt euch vorstellen, naja, also Israel ist warm, da jetzt tausende von Liter irgendwo zu sammeln und aufzuheben, das war dann schon ganz schön keimanfällig. Aber man brauchte es ja. Gut, dann hat man natürlich auch gewusst, ja, ich kann irgendwie einen Brunnen graben, ich fange an zu graben und hoffe, ich finde dann dort unten irgendwie ein Schichtwasser oder ein Grundwasser. Und dann ist es dort unten und ich habe den Schacht und ich kann das Wasser hochziehen. Am coolsten war es, wenn dann da unten wirklich nicht bloß ein Grundwasser war, das erneuerte sich natürlich auch, sondern man wirklich eine Quelle gefunden hat. Oder eben vielleicht auch wirklich eine Oberflächenquelle. Denn das war genau dieses lebendige Wasser, das nannten die Israeliten dann eben lebendiges Wasser, was immerfort wieder frisches Wasser nachfließen lässt und damit in der Regel auch rein ist, sofern der Ort, wo es war, sauber war. Und deswegen ist das Wasser einfach auch in der Bibel einerseits ganz normal zum Trinken gewesen, aber wir haben auch immer wieder diesen Vergleich, dieses Bild, das Gleichnishafte, wie Wasser benutzt wird. Und jetzt gehen wir einfach nochmal zurück zu dem Psalm 63 eben. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Das ist der Vers 2. Wenn wir den Vers 1 angucken, dann steht da dort ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Ist vielleicht dort das Bild. Und die Verweisstelle, die führt uns zum 1. Samuel 26. Das ist so eine von diesen Saul will David fangen Geschichten. Saul war unterwegs, weil er wusste, dass David da irgendwie ist und wollte ihn cachen. David überlistet dann natürlich wieder Saul, hätte ihn eigentlich töten können und demonstriert wieder seine Loyalität. Und offensichtlich ist in diese Situation, in diese Wüstensituation dieser Psalm entstanden. Und wenn man weiterliest, dann sieht man, wie David der Sehnsucht nach Gott oder seinem Durst nach Gott Ausdruck verleiht. Er sagt, ich will in deinem Heiligtum sein, ich will dich rühmen, ich will meine Hände aufheben, mein Mund soll dich loben und jubeln, ich denke über dich nach und du bist meine Hilfe. Also er hatte da schon seinen Fokus auf Gott und nicht das, was Saul ihm angetan hat oder antun will, obwohl er schon davon auch genervt war. Aber er hatte seinen Fokus irgendwie auf Gott wieder gerichtet und hat ihn gepriesen und hat gewusst, ja, ich brauche ihn. Ich habe noch einen zweiten Psalmvers mitgebracht, den kennen wir auch alle gut. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und es kommen immer wieder die Worte eben. Ich dürste, Durst haben, schmachten nach oder Verlangen haben, lechzen vor. Also im Natürlichen nach dem Wasser, weil die nämlich wirklich, die Israeliten wussten, wie es ist, wenn man vielleicht kein Wasser mehr hatte und in der Wüste war und so am Verdursten war. Das können wir wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen. aber eben auch dieses im Übertragenen, dieses Verlangen nach Gott, wenn man selber oder die Seele eben gerade vielleicht so eine Lebenswüste ist. Und irgendwie greift genau Jesus das dann eben im Johannesevangelium auf. Also diesen Durst nach Gott oder dem Leben, der Sehnsucht nach Leben in Gott, mit Gott und noch viel mehr. Denn die weiteren Verse sind eben dann noch, also an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand durstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also Jesus stellt sich da irgendwie vermutlich im Tempel hin und zu einem Fest am letzten Tag, dem großen Tag des Festes. Das war das Laubhüttenfest. Es ist ein Herbstfest. Eines der Feste, die Gott Israel ziemlich bald nach dem Auszug aus Ägypten ins Stammbuch geschrieben hat, sozusagen. Das können wir im 3. Mose 23 nachlesen. Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige und dicht belaubte Bäume und von Bachpappeln und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage lang freuen. Und ihr sollt in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als sie aus dem Land Ägypten herauskamen. Also wir haben den Ertrag einsammeln, also es war offensichtlich ein Erntefest. Und dann sollten sie sich wirklich 7 Tage am Stück freuen darüber. Und sie sollten diese Laubhütten bauen, aus Laub, möglichst eigentlich kein Dach, weil man da eben genau auch schon für Regen gebetet hat an diesem Fest. Die Erntezeit war vorbei, die Regenzeit begann und man hat gehofft, dass es dann durch dieses löchrige Dach reinregnet. Auch wenn man beim Armbrot sitzt, macht nichts, Hauptsache der Regen kommt. Ja, und das ist eben auch eins von diesen 3 Festen, wo die jüdischen Männer aufgefordert sind, nach Jerusalem zu gehen. Im Laufe der Jahrhunderte kamen dann noch so manche rabbinische Lehre irgendwie mit dazu. Wenn das mal interessiert, ich habe mir da ein Buch eben zugelegt, das ist echt gut. Das kann ich nur empfehlen. Und ich werde da jetzt einfach ein paar Sachen auch rauszitieren. Er macht das sehr gut, wen das interessiert, der kann sich das ja mal nachher angucken. Also, bei diesem Fest geht es auch um den Reichtum der Schöpfung, um die Quellen des Lebens, die Wasserströme des Gartens Eden und man betet eben besonders für Regen, weil die Regenzeit dort begann. Und eben die Laubhütten, da sollte es durchaus auch mal reinregnen. Und an den 7 Festabenden, wenn man gemeinsam in der Laubhütte saß und Abendbrot gegessen hat, dann gab es jeden Abend einen wichtigen Mann, einen Ahnherrn, über den sie gesprochen haben. Das war Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Aaron, Josef und David. Deren Leben hat man jeweils einzeln an einem Abend so, ja, wie sagt man, drüber nachgedacht oder ja, genau, nochmal Revue passieren lassen, damit eben auch die Generationen es hören, die Kinder es hören. Und dann gab es wohl eine Tradition, die ist erst so mit dem Ende des Alten Testamentes entstanden, aber eben noch vor Jesus. Das war die Zeremonie des Wasserschöpfens. Das war eben genau der Höhepunkt an diesem letzten großen Tag des Festes. Man hat da wohl schon das erst in der Dämmerung oder in der Dunkelheit gemacht, denn man hat 4 wohl wirklich überdimensionale Ölschüsseln oder Schalen aufgestellt, wo, keine Ahnung, hunderte von Litern Öl drin war mit Riesendochten und die hat man angezündet und da war irgendwie das damalige Jerusalem mehr oder weniger komplett ausgeleuchtet. Und dann haben die Musik gemacht. Wer mal jüdische Hochzeiten oder so gesehen hat, der kann sich das jetzt vielleicht auch vorstellen. Es wurde Musik gemacht und es gab eine freudige Prozession der Priester durch die ganzen Höfe des Tempels, und die sind da rumgetanzt und die Priester haben irgendwelche Jonglagen oder Kunststückchen auch noch vorgeführt vor lauter Freude. Die haben mit Bällen jongliert oder mit irgendwas. Und dann sind sie den Tempelberg runtergegangen zu dem Teich Siloa. Der wird gespeist von der ältesten Wasserquelle, der Gihonquelle. Jerusalem brauchte Wasser und die kann man heute auch noch angucken, die ist wieder ausgegraben. Und dann hat man dort in diesem Teich, hat man einen goldenen Krug eben mit Wasser gefüllt und ist dann mit der gleichen Freude wieder den Tempelberg hoch in den Tempel. Und da gab es dann einen Altar, der hatte wohl östlich und westlich jeweils wie ein silbernes Becken. Und dieses Becken hatte jeweils eine ganz kleine Öffnung unten. Und in dieses eine Becken kam Wein rein und in das andere Becken kam dieses geschöpfte Wasser rein. Und es floss dann durch diese kleine Öffnung irgendwie über den Altar. Was das für eine Bedeutung hatte, weiß ich nicht. Aber es floss einfach da drüber. Und das fußte wohl auf verschiedenen rabbinischen Auslegungen. Die haben ja die Propheten gelesen und haben da drin geforscht und so weiter. Ich habe ein paar von diesen Stellen einfach noch mitgebracht, um uns das vorzustellen, in was da Jesus auch reinplatzt. Also die Rabbiner haben einfach vor allen Dingen diesen Jesaja 12 genommen. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Oder wir kennen Hesekiel 47, wo aus dem Tempel das Wasser rausfließt. Sacharja 14 ist so ähnlich. In Jerusalem wird dann eine Quelle des Leben mit lebensspendendem Wasser entspringen. Es fließt zur Hälfte ins Tote Meer, zum anderen ins Mittelmeer. Die Quelle führt das ganze Jahr über Wasser. Auch im Sommer versiegt sie nicht. Und wenn jener Tag da ist, wird der Herr König sein über die ganze Erde. Alle werden erkennen, dass er der einzige Gott ist. Und nur noch seinen Namen werden die Menschen anrufen. Und dann gibt es noch zwei andere, zum Beispiel den Joel, das kennen wir auch. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und Jesaja 44, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Also dieses geschöpfte Wasser, was die Juden da geschöpft haben, symbolisierte für sie dann an dem Laubhüttenfest auch die endzeitlichen Quellen des Heils, die mitten im Tempel entspringen sollten. Für Heilung, für Vergebung, für Reinigung. Und es wurde das Wasser der Erlösung genannt, dieses geschöpfte Wasser. Und es symbolisiert eben auch die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Freude. Und es gibt auch manche Rabbiner oder Auslegung, dass eben genau am Laubhüttenfest der Messias zurückerwartet wird, auch damals schon. Vielleicht drängten ihn seine Brüder deshalb, wenn man Kapitel 7 im Johannes beginnt, dann sagen seine Brüder, ja, komm doch mit auf das Laubhüttenfest, zeig jetzt endlich mal, wer du bist. Und er sagt, nee, meine Zeit ist noch nicht da. Er ist später dann sozusagen im Verborgenen eben auf das Laubhüttenfest gegangen, hat dann eben erst mal im Tempel gepredigt. Jetzt muss ich einen Schluck trinken. Und dann, jetzt muss ich gucken, habe ich es nochmal? Nein. Dann gehe ich nochmal zurück. Hier, genau. Und jetzt gehen wir mal wirklich da zurück, versuchen, uns das vorzustellen. Jesus ist da auf diesem Laubhüttenfest. Ich nehme jetzt einfach mal an, keine Ahnung, ich nehme an, dass die Zeremonie des Wasserschöpfens noch bevorsteht. Also die Juden, die da jetzt alle auch mit dem Tempel und am Tempelberg waren, die wussten, was jetzt kommt. Die wussten, dass jetzt diese Zeremonie sein wird, dieses Freudenfest, diese großen Ölfackeln. Es wird einfach cool. Und in diese Situation stellt sich jetzt Jesus da rein und sagt, also, naja, ich will bloß mal was gesagt haben. Also irgendwie so zur rechten Zeit, am rechten Ort, die rechten Worte. Und sagt, also, wenn jemand durstet, der soll mal zu mir kommen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Ähnliche sagt er ja 3 Kapitel vorher zu der Samariterin am Jakobsbrunnen. Also die war am Jakobsbrunnen, einem von diesen Brunnen, die sie gegraben hatten. Und das lese ich jetzt einfach auch noch, weil das so ein bisschen das noch mit ergänzt. Ich finde, das gehört zusammen. Da sagt er zu der Samariterin, jeder, der von diesem normalen Wasser wieder trinkt, der wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben würde, werde, den wird nicht dursten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das bis ins ewige Leben hinein quillt. Und jetzt steht er da und sagt es diesen Juden. Und die haben auch diese ganzen Propheten im Kopf, die wissen, was jetzt dort geschieht. Und es passiert aber jetzt trotzdem nicht dieses große Hurra, dass alle sagen, oh, jetzt endlich kapieren wir es. Es ist erstmal so ein bisschen, naja, auch Verwirrung. Also die einen sagen, der hat einen Vogel. Die anderen sagen, wow, das ist ein Prophet. Und es waren ja auch Diener vom hohen Priester unterwegs, die sollten ihn eigentlich fangen. Die kamen dann irgendwann zurück und haben gesagt, also, wir haben ihn nicht gefangen. Also niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und er macht ja im Grunde nichts anderes, als darauf anzuspielen, dass er genau die Erfüllung ist all dieser Prophetenstellen, die die Juden im Kopf hatten. Also er ist das Wasser der Erlösung und er steht gerade im Tempel. Also er ist das Wasser, was sie jetzt nachher gleich schöpfen wollen. Er ist die Quelle der Rettung für alle. Und sie werden mit Freuden bei ihm das Wasser schöpfen. In Jerusalem wird eine Quelle mit lebensspendendem Wasser sein. Vielleicht ist es dann Jesus, der dann im Tempel eben genau dieses Wasser ist, wenn er dann im Tempel steht, wenn er kommt. Und er ist die Quelle, die das ganze Jahr über Wasser führt und eben seinen Geist über alles Fleisch ausgießen will. Jesus begegnet den Juden da schon wieder in einem perfekten Timing, aber irgendwie schnallen sie es nicht so, also es schnallen ja eben nicht alle wirklich. Sie schnallen nicht, was ihnen angeboten wird da eigentlich in dem Moment. Also dursten und trinken und nie mehr dursten. Aus dem Leib die lebendigen Ströme da, Quelle des Wassers, die ins ewige Leben quillt. Schnallen wir es denn? Also, kapieren wir es denn überhaupt? Theoretisch im Kopf, ja. Verstehen wir es da irgendwie? Wollen wir das haben und dürstet uns? Also, genau, zuerst mal müssen wir vielleicht überlegen und gucken, haben wir überhaupt Durst? Also, das im Natürlichen merken wir meistens, wenn wir Durst haben. Nehmen wir es auch innerlich wahr in uns? Wird es uns dann da klar? Spüren wir das, dass wir Durst haben, dass wir vielleicht da Bedarf haben? Und dann ist auch die Frage, nach was uns dürstet. stelle ich jetzt wirklich als Frage, nach was dürstet uns denn vielleicht oder nach was dürstet euch im Übertragenen in eurem Leben oder mit Gott? Irgendeine Idee? Was fällt euch spontan ein? Nach was dürstet euch? Mehr von Jesus? Okay.
Mehr im Alltag,
ja. Noch irgendwas? Eine Idee? Also ja, mir ist eben auch eingefallen, nach Gott und Jesus. Dann ist mir eingefallen, ja, uns dürstet auch nach Gemeinschaft oder Beziehung. Uns dürstet, das ist auch irgendwo in einer der Bibeltexte, uns dürstet nach Gerechtigkeit. Nicht nur weltliche, sondern unsere innere vor Gott. Was ganz wichtig ist, uns dürstet unheimlich nach Anerkennung. Egal wie und wo und von wem. Aber es ist in uns irgendwie, wir suchen Anerkennung. Und uns dürstet natürlich auch nach Erlösung und nach Heilung. Manchmal dürstet mir nach Ruhe. Gott ist der, der Ruhe schenkt. Und auch nach Frieden ist mir heute Morgen noch eingefallen. Frieden im Herzen. Also Nummer eins ist, wir müssen erkennen, nach was uns dürstet und ob uns überhaupt dürstet und das wirklich wahrnehmen wollen. Naja, und der nächste Schritt ist dann, wie stillen wir dann diesen Durst? Mit dem Wasser aus den Zisternen der Welt? Eben, zum Beispiel bei Anerkennung ist mir das so eingefallen. Also dürsten wir das jetzt mit dem Wunsch nach Erfolg und dem großen Haus und dem großen Auto irgendwie, dass wir Anerkennung in der Welt haben? Oder eben diese Anerkennung bei Gott, wirklich zu wissen, er liebt mich, ich brauche eigentlich gar nichts anderes. Bei ihm bin ich komplett aufgehoben. Bei ihm habe ich die ganze Anerkennung, die meine Seele so nötig hat. Also stillen wir diesen Durst einfach unter der Anleitung und der Hilfe und der Erkenntnis des Heiligen Geistes vor Gott irgendwie. Und der Heilige Geist ist genau, denke ich, auch der, der uns eben auch in so einem Prozess leiten kann, in dem Prozess des Durstlöschens. Wenn wir uns auf ihn einlassen, er ist das Wasser, das fließt und weiterquillt in die Welt und in die Ewigkeit. Und wir haben das ja heute Morgen schon gehört, manchmal blitzen auch diese Ströme durchaus ja schon auf. Wir sehen sie, wir haben sie bei den Heldinnen gesehen, wie Gott das in dieser Kapelle getimt hat irgendwie oder wo wir eben füreinander gebetet haben, als ich da auf diesem heißen Stuhl saß. Jeder, der für mich gebetet hatte, hatte ein Bild, was gepasst hat. Ich konnte das mitnehmen. Sorry, jetzt muss ich gerade gucken, jetzt bin ich hier aus meinem Ding raus. Ja, hier bin ich. Also, Entschuldigung. Also wir sehen, wie Gott schon wirkt. Wir sehen manchmal Ströme, wie Gott Dinge timet, wie wir da drinnen gehen dürfen. Zum Beispiel eben auf der Heldinnenfreizeit. Aber ich wünsche mir da echt noch mehr. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich mache euch jetzt da vielleicht noch mal ein bisschen Durst. Ich habe den Psalm 63, diesen Vers 2 da, in mehreren Übersetzungen gelesen. Und in der neuen Genfer Übersetzung, da steht drinnen, mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, mein Gott. Ich finde das so irgendwie cool gedrückt. Also mit allem spüre ich das irgendwie. Und in so einer modernen Englischen, das finde ich das Allerbeste, da steht, meine Seele dürstet nach dir. Und statt der Seele, was ich immer so ein unglückliches deutsches Wort finde, denn wir haben keine Seele, sondern wir sind eine Seele, da steht, my whole being longs for you. Also sprich, mit meinem ganzen Sein sehne ich mich nach dir. Da ist irgendwie, das ist für mich nochmal tiefer als dieses platte Wort Seele. Also mein ganzes Inneres dürstet irgendwie nach dir, Gott. so existenziell irgendwie. Sehnen wir uns mit unserem ganzen Sein so nach Gott? So wie ein Verdursteter, der nach Wasser lechzt, und bleiben auch in dunklen Tälern bei ihm? Dürsten wir danach, dass der Heilige Geist immer mehr in uns wirken kann und nehmen uns dann nicht mehr so ganz wichtig? Lechzen wir im Gebet danach und investieren dafür Zeit? Haben wir Verlangen nach Gottes Wort, das uns dann auch mal korrigiert? Und schmachten wir nach der Gegenwart Gottes, die uns in die Arme nimmt? Ich sehne mich danach, ich lechze da, dass es echt noch mehr davon sichtbar wird, dass diese Ströme des lebendigen Wassers, der Heilung, der Erneuerung, der Wiederherstellung, der Erkenntnis der Liebe, wie auch unsere Berufungen immer aussehen werden, die Ströme werden ja unterschiedlich sein, dass sie aus mir rauslaufen, dass sie aus dir rauslaufen und aus dir, dass sie hier aus der Gemeinde rauslaufen, unter der Schwelle durch irgendwie hinaus nach Günzburg zu den Menschen. So ganz natürlich, wie Wasser fließt, ohne die großen Events. Weil wenn das Wasser aus uns fließt, dann wird es Menschen geben, die das wahrnehmen und dann ihren Durst erkennen und ihn hoffentlich bei Gott stillen lassen. Also ich fände das echt super, wenn wir da hineinwachsen und noch mehr lernen, diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist, damit wir zur rechten Zeit am rechten Ort mit den richtigen Worten und mit den rechten Taten sind, so wie es uns Jesus vorgemacht hat. In diesem Sinne, Prost und Amen.